lese uns den Predigttext, Psalm 1, nach Luther 1984. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Tu, was du willst, das ist das ganze Gesetz. Mit diesen Worten hat der Neosatanist und Okkultist Aleister Crowley in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von sich reden gemacht. In seinem Werk The Book of Law, also das Buch des Gesetzes, nennt Crowley dieses Prinzip als einzig gültigen Maßstab. Tu, was du willst, das ist das ganze Gesetz. Der Einfluss der Crowleyschen Regel wurde dann teils durch die Popkultur der 60er, teils durch Hollywood-Größen und nicht zuletzt auch durch die heutige populäre Kunst weitergetragen. So sagen beispielsweise Anfang dieses Jahrtausends sogar die bösen Onkels in jeder ländlichen Scheune in dem Lied die Firma: Wir sind die Faust in deinem Nacken, die Wut in deinem Bauch, wir geben dir das, was du längst verloren glaubst, tu, was du willst, heißt das Gesetz, bleib ganz ruhig und niemand wird verletzt. Komm mit uns und sei gewiss, dass wir wissen, was wirklich böse ist. Inwieweit sich die Band tatsächlich damit identifiziert oder der Text ernst zu nehmen ist, das sei dahingestellt. Es soll uns aber als Anschauungsmaterial dafür dienen, wie weit sich dieses Gesetz von diesem Philosophen verbreitet hat. Was früher noch als Provokation aufgefasst wurde und eindeutig mit der Bewegung des Neosatanismus verbunden war, ist gesellschaftsfähig geworden. Mehr noch, es ist sogar wünschenswert geworden. Tu, was du willst, ist das Gesetz unzähliger Paare, die sich getrennt haben, weil es sich nicht mehr gut anfühlt. Es ist das Gesetz von Frauen, die sich entscheiden, das Kind in ihrem Bauch töten zu lassen, weil sie sich eine Mutterschaft gerade nicht vorstellen können. Das ist übrigens der Rat, den wir als Neuntklässler damals am Gymnasium bekommen haben. Da gab es so einen Gesundheitstag, ich glaube mit Pro Familia. Und da hieß es dann wirklich, ihr könnt immer abtreiben, sagt bei dem Beratungstermin einfach, ihr könnt euch ein Kind gerade nicht vorstellen, das reicht dann aus. Es ist das Gesetz unserer Konsumgesellschaft, die sich spontan entscheidet, zu was sie gerade Lust hat. Es ist das Gesetz derjenigen, die keine Verantwortung übernehmen wollen, die sich nicht festlegen wollen. Das Gesetz derjenigen, die nur sagen können, was gefühlt für sie richtig ist und was sie als falsch empfinden. Aleister Crowley scheint der Schutzpatron der westlichen Welt geworden zu sein. 1000 Wege, 1000 Möglichkeiten, Multioptionsgesellschaft, tu, was du willst. Oder in Hollywood-Deutsch, hör auf dein Herz. Alles scheint möglich, alles erlaubt und alles scheint zum Ziel zu führen. Doch wie ist das in der Realität? Gibt es wirklich so viele Optionen? Und falls ja, wohin führen sie? Um die Frage zu beantworten, wollen wir heute Morgen zwei Lebenswege unter die Lupe nehmen. Dazu nehmen wir uns den ersten Psalm vor, Sie haben vorhin gehört. Es ist nicht bekannt, wann er genau geschrieben wurde, nicht einmal sein Verfasser wird uns genannt. Dennoch leitet er den Psalter, eine Liedersammlung von 150 Psalmen ein. Er ist kein Gebet, er ist auch keine Beschreibung von Freude oder von notvollen Erfahrungen. Der Psalm 1 ist ein Lehrpsalm. Er zeigt in klarer Sprache zeitlose Wahrheit auf. Er vermittelt uns die göttliche Perspektive auf den Lebensweg zweier Menschen. Zwei Richtungen, ein Richter, lautet der Titel dieser Predigt. Und ich lade Sie ein, mit mir den Psalm noch einmal aufzuschlagen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ich möchte noch einmal beten. Jesus Christus, ich bitte dich, dass du uns jetzt durch dein lebendiges Wort triffst, dass du uns zeigst, wohin unsere Wege führen, dass du uns aufzeigst, auf welchem Weg wir zum Ziel gelangen, Herr, und dass du uns veränderst, dass du uns selbst an diese Wasserbäche pflanzt, Herr. Rede du zu uns, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Glückwunsch! Damit beginnt unser Predigttext. Wohl dem, selig ist, glücklich der Mann, der ist zu beglückwünschen der. Der Psalter beginnt damit, dass er jemanden beglückwünscht. Der eine oder andere mag sich jetzt unangenehm an nervtötende Callcenter-Anrufe oder Spam-Mails erinnern, die ähnlich beginnen. Meist geht es dann damit weiter, dass man aufgefordert wird, bei irgendeinem Gewinnspiel mitzumachen und sich das bereits anfänglich vorhandene Bewusstsein, es handelt sich hier um Scharlatanerie, gerade noch bestätigt, bevor man dann von der eigenen Wucht überrascht den Hörer auf die Gabel knallt. Im Falle der Spam-Mail kann es natürlich auch deutlich schlimmer werden, wenn man sich dann Trojaner oder Viren einfängt, weil man leichtgläubig der Forderung dieser Mail Folge leistet. Jemand, der uns strahlend beglückwünscht, ruft prinzipiell Misstrauen hervor, es sei denn natürlich, wir hätten Geburtstag, geheiratet oder wären auf andere Weise irgendwie erfolgreich gewesen. Im Falle des Psalters ist das nicht so. Dass der erste seiner 150 Psalmen mit einem Glückwunsch oder wie man es meist nennt, einer Seligpreisung beginnt, bedeutet nicht, dass alle weiteren Verse oder Psalmen Blendwerk sind. Im Gegenteil, dieser Glückwunsch hat ein Fundament. Er gründet sich auf konkrete Handlungen, er ist berechtigt. Der Beglückwünschte wird nicht umgarnt, er wird nicht für andere Zwecke vereinnahmt. Der Grund für diesen Glückwunsch wird schlicht erläutert. Und das führt uns direkt zum ersten Punkt der Predigt heute Morgen. Gottesfurcht bringt Segen. Gottesfurcht bringt Segen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. In den ersten beiden Versen finden wir hier die Bedingung für diesen Glückwunsch und in Vers 3 die Begründung. Der Gottesfürchtige wird beglückwünscht, denn seine Gottesfurcht bringt Segen mit sich. Und worin besteht die Gottesfurcht? Ist das eine Emotion, ein sich so sehr vor Gott fürchten, dass man nichts anstellt? Nein, Gottesfurcht ist eine Lebenseinstellung. Auf ihrem Fuß folgen Taten. Der Gottesfürchtige weiß, dass er vor Gott verantwortlich ist. Und diese Gottesfurcht zeigt sich praktisch, ganz konkret in seinem Leben. Hier werden zunächst drei Dinge aufgezählt, die in einem gottesfürchtigen Leben keinen Platz haben. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Vers 1. Der Gottesfürchtige wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Das heißt, er lebt nicht nach den Maßstäben der Menschen, die Gott nicht achten. Mit gottlos ist hier nicht gemeint, was wir heute so unter einem Atheisten verstehen, wie Christopher Hitchens oder Richard Dawkins. Diese Menschen gab es damals recht selten und selbst heute sind die meisten Atheisten keine überzeugten Atheisten in dem Sinne, dass sie wirklich glauben, dass es nichts gibt, das ihr Leben lenkt, steuert oder beeinflusst. Die Gottlosen sind hier praktisch gottlos, weil sie den lebendigen Gott nicht in ihre Überlegungen mit einbeziehen. Es spielt für sie keine Rolle. Sie richten sich nicht nach seinen Maßstäben. Ein Mensch, der die ewige Perspektive, also Gott, aus seinem Denken ausklammert, der wird sich zwangsläufig etwas Zeitlichem unterordnen, als wäre es Gott. Der Oxford-Professor John Lennox hat es mal so formuliert: Wer das Absolute relativiert, wird das Relative verabsolutieren. Oder Emanuel Geibel, auch sehr schön: Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub ins Fenster. Wenn die Götter ihr verjagt, dann kommen die Gespenster. Da, wo Gott keine Rolle spielt, da wird der Mensch zum Spielball seiner Lüste, seiner Ängste, seiner Umstände. Ein Mensch, der nicht von Gott abhängig sein will, der wird von allem anderen abhängig. Das können seine Triebe sein, das kann aber auch Unterhaltung sein. Es können natürlich auch Drogen oder Alkohol sein. Es können andere Menschen sein. Der Mensch ohne Gottesfurcht lebt in Menschenfurcht. Was denken die anderen von mir? Wie kann ich Ansehen und Ruhm bekommen? Wie kann ich einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Wie kann ich schön sein? Wie kann ich erfolgreich sein? Wie kann ich mich behaupten? In alledem kreist der Gottlose um sich selbst. Der gottesfürchtige Mann hingegen tut das nicht. Er wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Er lässt sich nicht dazu hinreißen, schnelllebige Fehlschlüsse zu ziehen, weil er weiß, dass sein Verhalten Konsequenzen für die Ewigkeit hat. Und deshalb ist er nicht anfällig dafür, seine Entscheidungen der Mehrheit anzupassen oder den Mund zu halten, wenn Unrecht geschieht. Der gottesfürchtige Mann wandelt, wie wir gleich noch sehen werden, in Gottes Rat. Dass der Gottesfürchtige nicht im Rat der Gottlosen wandelt, also nicht nach ihren Maßstäben lebt, das zeigen die beiden folgenden Aufzählungen. Er tritt auch nicht in den Weg der Sünder und sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen. Das ist jetzt keine Aufzählung, wie wir sie in der deutschen Literatur kennen, sondern sie beschreiben zuspitzend ein und dasselbe. Die Gottesfürchtigkeit. Der Mann, der nicht im Rat der Gottlosen wandelt, der Mann, der nicht auf den Weg der Sünder tritt und der Mann, der nicht da sitzt, wo die Spötter sitzen, ist ein und derselbe. Diese Stilform nennt man Parallelismus. Der Fromme folgt nicht dem Rat der Gottlosen, er geht auch nicht auf den Weg der Sünder, er hält sich fern davon. Das alles beschreibt diese eine Tatsache. Wenn der Junggesellenabschied im Rotlicht endet, ist er nicht dabei. Wenn im Stadtpark mit Haschisch herum experimentiert wird, ist er nicht dabei. Wenn die Kollegen ihre Stundenzettel fälschen, macht er nicht mit. Der Gottesfürchtige beweist Rückgrat, weil er darum weiß, dass er Gott damit verunehrt. Ebenso sitzt er nicht in der Gesellschaft der Spötter. Das ist eine erneute Zuspitzung des Bösen. Im Rat der Gottlosen wandeln ist ohne Zweifel Sünde. Aber sie spielt sich noch weitestgehend im Alltagsgeschehen ab. Auf dem Weg der Sünder treten ist schon ein gezielter Akt des Bösen. In Gesellschaft der Spötter sitzen, ist das bewusste Ablehnen jeglicher Korrektur. Spott ist ein Zeichen der Verstockung. Man will das Gute nicht mehr hören, darum macht man es lächerlich. Es fällt außerdem auf, dass sich die Geschwindigkeit, mit der der Gottlose agiert, sich permanent verringert. Erst wandelt er, dann tritt er, dann sitzt er. Die Zuspitzung erfolgt hier nicht nur in seiner Bosheit, sondern auch in seiner Reaktionsfähigkeit. Von aktiv nach passiv. Was anfangs noch agil und flexibel im Denken geschieht, manifestiert sich dann in konkreten Schritten und bleibt schließlich fest beim Spott sitzen. Oder wie manche auch übersetzen, wohnen. Er hat in seiner Gottlosigkeit starke Wurzeln geschlagen. Er lässt sich nicht mehr umtopfen. Er ist resistent geworden. Damit ist die Gottlosigkeit zur treffenden Charaktereigenschaft geworden. Drei sich zuspitzende Beschreibungen der Gottlosigkeit, aber zu keiner davon lässt sich der Gottesfürchtige hinreißen. Ja, im Gegenteil. Die Haltung, die das Leben des Gottesfürchtigen prägt, ja, die zu seiner Charaktereigenschaft geworden ist, ist das Wandeln in Gottes Rat. Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Vers 2. Das Leben des Frommen, des Gottesfürchtigen, des Mannes, der hier beglückwünscht, ist von etwas anderem gefüllt als von Sünde. Das Gesetz Gottes treibt ihn um. Statt an der Sünde hat er Freude an der Gemeinschaft mit Gott. Das Gesetz im Falle des alttestamentlichen Schreibers war die Tora, das Gesetz Moses. Dort stand alles drin, was ein gottesfürchtiger Jude zu dieser Zeit zu tun und zu lassen hatte. Und dieses Gesetz liest der Gottesfürchtige nicht widerwillig. Oder aus Tradition oder religiöser Pflichterfüllung, sondern aus Lust. Er hat Freude daran. Es erfüllt sein ganzes Denken. Er sinnt darüber Tag und Nacht. Das heißt nicht, dass der Mann nicht arbeiten oder schlafen würde, sondern dass er permanent von Gottes Wort umgetrieben wird. Dieses Sinn, wie ich es jetzt in Luther 84 gelesen habe, wird in der älteren 1912er Luther-Übersetzung mit Reden übersetzt und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Es ist beides richtig. Das hebräische Wort, das hier steht, das wird unter anderem auch für das Gurren von Tauben verwendet. Und es meint ein wiederholendes Murmeln. Der Gottesfürchtige wird vom Wort Gottes so ergriffen, dass er es auswendig lernt, dass es quasi im Kopf schon predigt. Es geht mit ihm durch. Es ist sein Lebensinhalt. Der Gottesfürchtige wandelt nicht im Rat der Gottlosen, weil er den Rat des lebendigen Gottes wählt. Er tritt nicht auf den Weg der Sünder, weil er im Wort Gottes unterwegs ist. Und er sitzt nicht bei den Spöttern, weil sein Mund vom Wort Gottes, von seinem Gesetz und von seinem Rat voll ist. Der Gottesfürchtige ist von den Gottlosen durch sein Denken, durch sein Handeln und sein Reden getrennt. Und das bringt Segen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Vers 3. Israel ist ein eher trockenes Land. Ich selbst war noch nicht da. Ich habe mir es aber glaubhaft erzählen lassen. Und zur Zeit des Alten Testaments wurden dort künstliche Wassergräben angelegt, um das Land zu bewässern. Was an diesen Wassergräben wuchs, hatte gute Chancen, Frucht zu tragen. Und ebenso trägt der Frucht, der an die Quelle von Gottes Wort gepflanzt ist. Genauer muss man sagen, an die Wasserbäche umgepflanzt. Dass der Baum dort wächst und Frucht bringt, entspricht nicht seinem eigentlichen Schicksal. Wir werden es später auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Und das Fruchtbringen, was hier beschrieben wird, das ist kein Automatismus in dem Sinn, ich lese heute Abend mal die Bibel und morgen früh habe ich ein paar neue, tolle Fähigkeiten. Sondern es geht hier um ein mittel- bis langfristiges Wirken. So wie der Baum nur zu einer bestimmten Zeit Frucht trägt, trägt auch dieser Beglückwünschte, dieser Gottesfürchtige in Psalm 1 zu seiner Zeit Frucht. Das dauerhafte Studieren im Gesetz Gottes befähigt ihn dazu, zur richtigen Zeit zu handeln. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Ein Sportler trainiert monatelang für einen einzigen, verhältnismäßig kurzen Wettkampf. Er investiert viel Zeit, um im richtigen Moment voll da zu sein. Das Sinnen ist ein Ausdruck hier von fleißiger und zugleich filigraner Arbeit. Man kann sich den Gottesfürchtigen hier vielleicht wie einen Modellbauer vorstellen. Dieser Modellbauer investiert Monate der Arbeit in Flugzeug- oder Schiffsmodelle. Und dann wird jedes einzelne Bauteil sorgfältig entgratet, es wird akribisch von Staub gereinigt, jedes noch so kleine Teil wird in teils einzeln dafür zusammengemischten Farben lackiert und wieder trocknen lassen und so wird Stück für Stück ein Element ans andere gefügt. Jeder Kabelbaum, jede Hydraulikleitung wird so dem Modell hinzugefügt. Anschließend wird dann das Werk mit Besonderheiten wie Hinweisschildchen, Staffelemblemen bis hin zu witterungsbedingten Verfallserscheinungen wie Salzkrusten oder Rost versehen. Es steckt Inbrunst, Zärtlichkeit, ja sogar Liebe in dem Werk. Vor allem aber Geduld und Beständigkeit. Und exakt diese Haltung, diese Liebe und Geduld legt der Gottesfürchtige hier im Umgang mit dem Wort seines Herrn an den Tag. Kein Platz für Oberflächlichkeit, kein Platz für husch-fusch fertig, sondern leidenschaftliche Hingabe. Und das hat Folgen. Im Gottesfürchtigen werden hier zwei Dinge als Segen bescheinigt. Im Bild mit dem Baum, dass seine Blätter nicht welken und dann weiter, dass das, was er macht, wohl gerät. Er ist standhaft. Blätter welken, wenn ein Baum nicht genug Wasser hat. Das konnten wir in den letzten beiden Sommern allzu deutlich beobachten. Aber das ist hier nicht der Fall. Dieser ist an die Wasserbäche des Wortes Gottes verpflanzt worden. Er hat also genug Wasser. Er bleibt beständig. Das, was er tut, das gelingt. Auch das ist nicht willkürlich. Jeder Mensch hat die Situationen, mit denen er überfordert wird, Situationen, an denen er scheitert. Auch dieses Gelingen ist hier in Abhängigkeit vom Gesetz Gottes, von seinem Wort her zu sehen. Das, was der Gottesfürchtige aus Abhängigkeit zu Gottes Wort heraus tut, das gelingt. Darauf ruht Segen. Der Gottesfürchtige, der den Weg der Gottlosen flieht und das Wort Gottes beständig sucht, wird beglückwünscht zu einem nachhaltigen, zu einem ergebnisreichen Leben. Gottes Furcht bringt Segen. Dagegen lautet der zweite Punkt heute Morgen: Gottlosigkeit bringt Scheitern. Gottlosigkeit bringt Scheitern. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Verse 4 und 5. Luther übersetzt das hier sehr harmonisch, sehr fließend. Aber so sind die Gottlosen nicht. Andere Übersetzungen sind hier viel abrupter. Nicht so die Gottlosen. Ganz im Gegenteil ist es mit denen. Völlig anders. Es ist so, als ob diese Seligpreisung hier mit der Faust auf den Tisch unterbrochen würde. Nicht so die Gottlosen. Hier ist eine ganz strikte Trennung. Der Psalmdichter beschreibt sie als Spreu, die der Wind verstreut. Kurz für die Städter. Spreu ist der Abfall beim Dreschen von Getreide. Wenn Getreide geerntet wird, gibt es zwei Elemente der Pflanze, die man gebrauchen kann. Das sind Halme und Körner. Aus den Halmen gibt es Stroh und aus den Körnern Nahrung. Was man nicht gebrauchen kann, sind Spelzen und Grannen. Spelzen bilden die Hülle der Körner und Grannen sind, je nach Sorte, verschieden lange Fortsätze der Körner. Bei Gerste besonders lang, bei Weizen eher kurz. Und beides taugt nur dazu, diejenigen, die das Getreide ernten, furchtbar zu jucken und zusammen mit dem umherfliegenden Staub auf den schweißnassen Körpern kleben zu bleiben. Gehörte zu den unangenehmeren Arbeiten meiner Jugendzeit. Mit sogenannten Wurfschaufeln hat man das Getreide hochgeworfen. Dabei hat dann der Wind die Spreu von den Körnern getrennt. Die gehaltvollen, schweren Körner fielen wieder zu Boden, während die Spreu vom Wind verweht wurde. Übrig blieb nur das Gute. Im Gegensatz zu dem Gerechten, der fest verwurzelt steht, selbst Blätter und Frucht hervorbringt und gelingen hat, ist der Gottlose hier im Psalm nur Dreck, der durch die Gegend fliegt. Der Gottlose, der permanent danach trachtet, sein Leben gehaltvoll zu machen, wird haltlos. Es bleibt nichts davon übrig. Ein Wind, eine Herausforderung und alle Standhaftigkeit ist dahin. Der Vergleich mit der leichten Spreu hat zwei Komponenten. Zum einen Wetterwendigkeit und zum anderen Hilflosigkeit. In seinem Brief an die Epheser beschreibt der Apostel Paulus einmal Kinder, die unsicher sind. Und er fordert dann die Gemeinde auf, ihnen nicht gleich zu sein. Und es heißt dort, auf dass wir nicht mehr Kinder sein und uns bewegen und wiegen lassen von allerlei Wind und Leere durch Schalkheit der Menschen und Täuscherei, womit sie uns erschleichen, uns zu verführen. Epheser 4, Vers 14. Die noch undifferenzierten Kinder werden von den Strömungen des Zeitgeistes hin und her bewegt. Ihnen fehlt Weitsicht und ihnen fehlt Standfestigkeit. Und das ist hier bei diesen Gottlosen ebenfalls so, weil sie über die Korrektur der Bibel spotten, weil sie sich nur selbst als Maßstab haben. In der Realität kann man das zurzeit beobachten, wie gottlose religiöse Institutionen wie die Kinder hinter der bezopften Galionsfigur einer gottes- und realitätsverachtenden Bewegung hinterherhecheln. Die zweite Komponente ist eben die Hilflosigkeit, weil nicht genügend Gewicht vorhanden ist, um auch in schwierigen, vielleicht sogar bedrohlichen Situationen standhaft zu bleiben. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Der Psalmdichter stellt ganz nüchtern fest, darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Vers 5. Die Gottlosen haben nichts vorzubringen, das in einem Gericht Bestand hätte. Sie sind durch ihr völlig vergeudetes Leben nur noch Treibgut, das irgendwann entsorgt wird und verschwindet. Gottlosigkeit bringt Scheitern. Und nun, der Gute besteht, der Böse vergeht, haben wir hier wirklich nur ein altes Gedicht über eine moralische Binsenweisheit? Nein. Der Dreh- und Angelpunkt dieses Psalmes ist der lebendige Gott. Am Verhältnis zu ihm entscheidet sich alles. Und so hat er auch hier das letzte Wort. Das ist der dritte Punkt für heute Morgen. Gottes Gericht bringt die Scheidung. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Dieser letzte Vers ist fast unheimlich schlicht. Diese zwei Wege, deren Schicksal in sich selbst begründet scheinen, stehen nun im Licht, im direkten Licht des lebendigen Gottes. Einer wird bekannt, einer verworfen. Nur zwei Möglichkeiten, nicht viele Wege nach Rom. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Und kennen heißt hier mehr als wissen. Er weiß auch den Weg des Gottlosen. Erinnern Sie sich an die Schriftlesung? Dort sagt Jesus zu den Gottlosen: Ich habe euch noch nie gekannt. Weichet von mir, alle ihr Übeltäter. Kennen heißt hier Gemeinschaft haben, Anteil nehmen, zusammengehören. Der, der sein Leben lang auf Gottes Wort geachtet hat, hört auch hier seine Stimme. Er gehört zu dem lebendigen Gott. Anders ist es mit dem Gottlosen. Sein Weg vergeht. Er läuft ins Verderben, übersetzen andere. Gottes Gericht besteht hier darin, dass er ihn laufen lässt. Er ruft ihn nicht mehr. Er greift nicht mehr ein. Der Gottlose muss selbst die Früchte seiner Rebellion gegen Gott tragen. Vielleicht wirkt dieser Text auf dich recht theoretisch. Vielleicht ist dieser Weg, der vergeht, in deinem jungen Leben noch nicht greifbar. Aber er ist real. Ich musste hierbei an einen früheren Arbeitskollegen von mir denken. Er hatte zwar die 5 schon vorne, aber er konnte einfach nicht altern. Er gab sich alle Mühe, jung geblieben zu erscheinen. Er hatte seit vielen Jahren eine Freundin, investierte viel in Konzerte, fuhr ein jugendliches, recht kostspieliges Auto und war immer in Bewegung, nicht nur im positiven Sinne. Er konnte nicht ruhig werden, nicht zur Ruhe kommen, nicht abschalten. Er redete permanent über sich selbst und über seine Pläne. Er war so ein Musterbeispiel für jemanden, der auf sein Herz hört, der tut, wonach ihm der Sinn steht, das, was er will, eben ein Mann, wie er in die Welt passt. Ein richtiger Lebemann. Die Entscheidungen, die er traf, waren meist recht spontan. Wenn er morgens einen Plan für den Arbeitstag machte, dann konnte man sicher sein, dass er danach noch mindestens 2-mal geändert wurde. Und sein Lebensweg war ebenfalls von dieser Haltung geprägt. Die Geschichten, die er erzählte, das, was er tat, konnte man sämtlich unter die Kategorie Weg der Sünder zusammenfassen. Und ja, so lebte dieser Mensch. Und irgendwann kam die Zeit, dass meine Frau und ich heiraten wollten. Und zu unserer Hochzeit gehörte ein Traugottesdienst, den wir ganz bewusst evangelistisch gestalten wollten und auch haben. Und der Plan war, dass eben unser volkskirchliches Umfeld hier nochmal die rettende Botschaft hören konnte. Hochzeit ist ja immer so ein unverdächtiger Anlass, da kommt man ja arglos hin. Und dieser Kollege war auch da und er hörte da alles, was er wissen musste. Ohne, dass er es verhindern konnte, ohne, dass er es unterbrechen konnte, zusammenhängend, er saß da auf seiner Bank. Und nach der Hochzeitsreise, als ich dann wieder in der Arbeit war, da hatte sich plötzlich sein Verhalten geändert. Er war bissiger geworden. Er erzählte in meiner Gegenwart, wie er sich damals einer Pfarrerin gegenüber gebrüstet hatte, seine Freundin niemals heiraten zu wollen. Er würde in wilder Ehe bleiben. Und alles, was er sagte, wurde immer zweideutiger. Und vieles, was er im Gespräch mit weiteren Kollegen oder mit Anwohnern auch sagte, war mit Spitzen gegenüber dem christlichen Glauben versehen. Der Spott wurde immer heftiger und das Letzte, was ich diesbezüglich von ihm hörte, war der folgende Satz: In den Himmel will ich nicht, da oben kenne ich ja keinen, ich gehe schön nach unten. Es waren noch mehrere Hörer dabei, die gönnerhaft schmunzelten und mit der Zeit liefen unsere Wege auseinander. Ich bekam einen neuen Arbeitsplatz und unser Kontakt beschränkte sich aufs Grüßen, wenn wir uns mit dem Auto begegneten oder auf sporadischen SMS-Kontakt. In der zweiten Hälfte des letzten Jahres hörte ich dann, dass er schwer an Krebs erkrankt war und gesundheitlich bereits sehr schwach war. Ich schrieb ihm, dass mir das sehr leid täte. Ich bot ihm praktische Hilfe an, was Fahrten oder Besorgungen anging und sagte ihm, dass ich für ihn beten würde. Eine Antwort kam nicht. Ich hatte nur die Berichte der anderen Kollegen, die ihm schrieben. Er wurde immer schwächer. Er verlor jeden Lebensmut. Und selbst die, die ihn besuchten, mussten nach kurzer Zeit gehen, weil er es einfach nicht ausgehalten hat. Anfang November letzten Jahres hatte ich dann das dringende Bedürfnis, ihn nochmal zu besuchen. Ich hatte das unheimliche Gefühl, dass es für ihn die letzte Gelegenheit sein könnte, die rettende Botschaft noch einmal zu hören. Ich rief ihn also an, mehrfach. Aber er ging nicht ans Telefon. 3 Tage später, wir waren gerade an den letzten Vorbereitungen für unser Bibelseminar, rief mich dann seine Freundin an. Ich erinnere mich noch ganz genau, ich stand in der Küche, als das Handy klingelte. Johannes, er ist letzte Nacht gestorben. Sie hatte mich bei den letzten Anrufen auf seinem Handy gesehen und wollte mir noch Bescheid geben. Ein Leben, das komplett ohne Gott gelebt wurde, das auf den Wegen der Sünde stattfand und in beißendem Spott gegenüber der einzigen Rettung gegipfelt war, war im Verderben geendet. Der Weg der Gottlosen vergeht. Es kommt nicht von ungefähr, dass das Wort, das hier für Vergehen oder für Verderben steht, sogar sprachlich verwandt ist mit dem Wort Abaddon, einem Engel des Abgrunds, der in Offenbarung 9 erwähnt wird. Und dieser Engel führt Gottes Gericht über die gegen ihn rebellierenden Menschen an. Hier schwingt eine tiefere Bedeutung von Verderben mit, als nur dieses, wie wir das oberflächlich in dem irdischen Sinne sehen. Es kommt aus Gottes richtender Hand. Der Gottlose besteht nicht im Gericht. Er hat keinen Platz bei Gott. Und dieses Verderben ist auch wie das Kennen endgültig. Das, was hier auf Erden schon sichtbare Gestalt in Segen und Scheitern angenommen hat, wird durch den Tod auf ewig besiegelt. Es ist die Unterschrift Gottes unter dem, was die beiden Leben selbst gewählt haben. Gottes Gericht scheidet hier zwischen gottesfürchtig und gottlos. Und in diesem Moment gibt es kein Zurück mehr. Wer Gott kennt, wird ihn in Ewigkeit freudig kennen, wohin ihm die Früchte seines Lebens nachfolgen. Aber der Gottlose, der wird in Ewigkeit in der Hölle die Früchte seines eigenen Ratschlusses, seiner Sünde, seiner Spötterei kosten müssen. Wenn Sie sich jetzt fragen, zu welchem Lebensweg Ihr eigener gehört, dann muss ich Sie warnen. Sie kommen nicht damit weiter, dass Sie überlegen, zu welcher Richtung Sie eher tendieren. Deine Haltung vor Gott zeigt sich nicht darin, dass du mehr liest, als du spottest. Die Bibel macht deutlich, dass alle Menschen von Natur aus zur Kategorie 2 gehören. Ja, jeder von uns ist ein Gottloser, der mit seiner Gottlosigkeit zum Scheitern verurteilt ist. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, da ist nicht der Gerechte, ist auch nicht einer. Da ist nicht der verständig sei. Da ist nicht der nach Gott frage. Sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig geworden. Da ist nicht der Gutes tue, auch nicht einer. Römer 3, Verse 10 bis 12. Ja, wir sind alle gottlos. Gott hat uns geschaffen. Er hat uns dazu bestimmt, sein Ebenbild zu sein. Aber wir wollen ihn nicht. Wir halten uns lieber viele Optionen offen und tun lieber, was wir tun wollen. Wissen Sie, als Geschöpfe Gottes sollen wir ihn repräsentieren. Unser Verhalten, unser Reden, ja sogar unser Denken soll ihn ehren. Die Menschen sollen sein Wesen in uns repräsentiert wissen. Unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen, hat Jesus das genannt. Nun ja, wird der eine oder andere denken, wenn doch ohnehin alle Menschen Fehler machen, ist das dann so gravierend, wenn nicht immer alles hundertprozentig zusammenpasst? Ich möchte Ihnen diese Situation noch einmal mit einem Bild verdeutlichen, einem Bild aus dem Alltag. Stellen Sie sich vor, Sie haben in Ihrem Haus oder in Ihrer Wohnung Arbeiten zu verrichten. Nichts Weltbewegendes, ein paar Kabel verlegen, ein paar Regale an die Wand, so eine schöne Samstagsarbeit eben. Für diese Arbeiten brauchen Sie Werkzeuge. Also kaufen Sie sich unter anderem eine Bohrmaschine eines namhaften Herstellers. Nach dem halben Arbeitstag ist die Bohrmaschine heiß gelaufen, sie funktioniert nicht mehr und riecht unangenehm nach verbranntem Kunststoff. Anstatt nüchtern festzustellen, dass eine einzige Bohrmaschine aus dieser einen Größenordnung, aus einer einzigen Bauserie dieses Herstellers nicht funktioniert, merken Sie Ihrem Nachbarn gegenüber an, die Firma Blau, Türkis oder Dunkelgrün ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Und Sie wissen ganz genau, dass dieser Satz in der Realität nicht in kanzeltauglichem Deutsch fallen würde. Sie sind in der Position dieser Bohrmaschine. Auch Sie sollen die gute Referenz Ihres Herstellers sein. Funktionieren Sie nicht, fällt das einzig und allein auf den Hersteller zurück. Nun sind Sie keine Bohrmaschine, sondern ein Mensch und die Krone der Schöpfung des lebendigen Gottes. Damit ist die Situation gravierend. Bei der Bohrmaschine käme niemand auf die Idee, es gut zu heißen, dass sie sich selbst verwirklicht, anstatt ihrer Aufgabe nachzukommen. Und die Tatsache, dass sie, dass ich von Gott abgewichen sind, macht uns für ihn unbrauchbar. Es verunehrt ihn. Es wirft ein schlechtes Licht auf ihn. Und damit sind wir auf diesem zweiten Weg, der ins Verderben führt. Damit nicht genug. Dieser Weg hat auch nach dem Tod keine Zukunft, sondern endet unweigerlich in der Hölle, eben dem ewigen Strafort, in der Trennung von Gott. Und das ist keine göttliche Hartherzigkeit, sondern seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit. Gott kann hier nicht einfach durch die Finger sehen. Das wäre ungerecht. Das passte nicht zu ihm. Aber weil er uns liebt, hat er dafür gesorgt, dass wir das Gleis wechseln können. Er ruft sie. Und er ruft mich geradezu von dem einen auf den anderen Weg. Er tut das in seinem Sohn Jesus Christus, der am Kreuz die Strafe getragen hat, die Sie und ich verdienen. Er hat das Gericht getragen und jetzt ruft er sie. Jetzt stehen Sie unmittelbar vor der Herausforderung zu antworten. Wollen Sie sein Wort verachten? Wollen Sie weiter den Weg der Sünder gehen? Wollen Sie damit ihn und sein Opfer verspotten? Oder wollen Sie sich seinem Wort hingeben, ihm antworten, es ganz Ihr Leben in Beschlag nehmen lassen? Dann bekennen Sie ihm Ihren falschen Weg. Bekennen Sie ihm Ihre Spöttereien, Ihre Sünden, Ihre Herzenshörigkeit, Ihr gottloses Denken. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist eine ganz konkrete Verheißung, die wir haben. Wer zu Jesus Christus kommt, den reißt er aus seinem bisherigen verderbten Leben und pflanzt ihn an die lebendigen Wasserbäche seines Wortes. Auch heute hängt es davon ab, wie Sie sich zu ihm und seinem Wort stellen. Er ist der Richter. Sein Gericht bringt die Scheidung. Warten Sie nicht, bis Sie zu fest sitzen, um noch umkehren zu können. Ich komme zum Schluss. Der erste Psalm stellt uns zwei Lebenswege vor. Einer mit Gott in seiner innigen Gemeinschaft, einer ohne Gott ins ewige Verderben. Zwei Richtungen, ein Richter war das Thema. Diese beiden Wege entscheiden sich letztlich nur darin, wie sie dem lebendigen Gott und seinem Wort gegenübertreten. Wie treten sie ihm entgegen? Ist ihr Leben von dieser Gottesfurcht geprägt? Können Sie vor Gott bestehen? Haben Sie auf den Felsen, wie wir in der Lesung gehört haben, gebaut? Der erste Punkt heute Morgen war, Gottesfurcht bringt Segen. Gottesfurcht bringt uns dazu, die bösen Wege zu meiden. Sie bringt uns dazu, mit Gott in unserem Alltag zu rechnen. Sie treibt uns zu ihm ins Gebet, um mit ihm zu reden, zu seinem Wort, um ihn zu hören. Der Mensch, der von Gottes Wort umgetrieben ist, bringt Frucht. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Er ist fest verwurzelt. Er steht auch in den Stürmen des Lebens fest. Die Gemeinschaft, seine Gemeinschaft mit Gott, wird Segen für ihn und seine Mitmenschen nach sich ziehen. Gottes Furcht bringt Segen. Dagegen stand der zweite Punkt. Die Gottlosigkeit bringt Scheitern. An Gottes Segen ist alles gelegen. Wird man gottlos, wird man den Segen los. Es bleibt nur das Scheitern. Der Gottlose bringt nicht genug Gewicht auf die Waage, um gegen die schwergewichtigen Gegner seines Lebens antreten zu können. Du kannst ohne Gott nichts, aber auch gar nichts erreichen, das dir wieder genommen wird. Natürlich, du kannst auch ohne Gott deine Pläne angehen, dein Haus bauen, aber ohne Gott gibt es kein Bestehen im Gericht. Ohne Gott werden wir wie Spreu verweht. Der dritte Punkt, Gottes Gericht, bringt die Scheidung. So wie die ersten zwei Punkte das Verhältnis des Menschen zu Gott beschreiben, zeigt unser dritter Punkt das Verhältnis von Gott zu dem Menschen. Er kennt den Weg der Gerechten. Er ist mit dabei. Er gehört dazu. Er hat ihn selbst an die Wasserbäche umgepflanzt. Er hält den Gerechten in seiner Hand. Er lenkt sein Denken und Tun. Der Gerechte kann sich in jeder Situation sicher sein, dass sein Herr es sieht, es weiß und dass es voll in seiner Absicht steht, was ihm widerfährt. Es kennt der Herr die Seinen. Das werden wir gleich noch singen. Im Gegensatz dazu wird der Weg der Gottlosen weiterhin gottlos, also ohne Gott bleiben. Er hat in seinem bösen Wesen Wurzeln geschlagen. Er wird vergehen. Er hat keinen Bestand auf der Erde und kann daher auch nicht im Gottesgericht bestehen. Gottes Gericht bringt die Scheidung. Warten Sie nicht, bis Ihre Wurzeln so tief im gottlosen Boden stecken, dass Sie nicht mehr umgetopft werden können. Was ist nun mit der Multioptionsgesellschaft? Nach dem heutigen Predigttext können wir sagen, nein, sie existiert nur scheinbar. Für die Multioptionsgesellschaft gilt zwar, tu, was du willst, aber letztendlich gibt es doch nur zwei Richtungen, mit Gott oder ohne Gott, Himmel oder Hölle. Und daran können auch die vielen kurzfristigen Entscheidungsmöglichkeiten, Unterhaltungsangebote, Lieferhelden und Serienkanäle nichts ändern. Sie sind alle nur Dünger, die den Gottlosen noch schneller in der Gottlosigkeit wurzeln lassen. Der Philologe und Schriftsteller C.S. Lewis hat das mal messerscharf auf den Punkt gebracht. Er schreibt, es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und diejenigen, zu denen Gott sagt, in Ordnung, dann geschehe dein Wille. There are two kinds of people. Those who say to God, thy will be done, and those to whom God says, all right, then have it your way. Am Ende gibt es nur noch zwei Gruppen. Zu welcher gehörst du? Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass dein Wort so messerscharf ist und dass es trennt, dass wir uns nicht in vagen Behauptungen und Vermutungen verstecken können. Hab Dank, dass du alles offenlegst und dass wir vor dir offenbar sind. Herr, und du siehst unser Leben. Du weißt, wo wir dir nicht nachfolgen, wo wir uns nicht von deinem Wort prägen lassen, wo wir uns verführen lassen auf die Wege der Gottlosen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns Umkehr schenkst, und besonders bitten möchte ich dich für diejenigen, die prinzipiell auf diesen Wegen leben, die dich nicht kennen und die du dadurch auch nicht kennst. Herr, bitte schenke doch Umkehr. Und bitte schenke du auch den Menschen Kraft, die sich Sorgen um ihre Angehörigen machen, weil das da der Fall ist. Bitte bestärke du sie darin, ihnen nachzugehen und für sie zu beten, Herr. Und erbarm dich und hilf, dass wirklich noch viele Menschen gerettet werden. Herr, hab Dank, dass du uns nicht nur aufzeigst, wie unser Leben verläuft, sondern dass du auch die Heilung für unser Leben bereithältst. Dir sei alle Ehre. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.